Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel. Heute stellen wir Ihnen die Eine Welt-Tage in Augsburg vor, die seit vielen Jahren der jährliche Treffpunkt für Eine Welt-AkteurInnen in Bayern sind. Von 7. bis 8. Juli präsentierten im Kongress am Park in Augsburg zahlreiche Organisationen des fairen Handels ihre neuesten Trends und Produkte. Was es da alles zu sehen gab, erfahren wir von Alexander von Nari vom Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks Bayern. Insgesamt beteiligten sich über 70 AusstellerInnen an der Veranstaltung. Zum Beispiel Robert Weber von der Bad Boys Ballfabrik. Er stellte dort seine Fairtrade-zertifizierten Fußbälle vor. Auch zahlreiche PolitikerInnen aus dem Deutschen Bundestag und dem Bayerischen Landtag waren vor Ort und standen für Gespräche zur Verfügung. Mit einer Politikerin, Dr. Simone Strohmeier, Bildungspolitische und eine Weltsprecherin der SPD im Bayerischen Landtag, haben wir gesprochen. Zudem präsentierten in Augsburg AkteurInnen aus allen Eine-Welt-Bereichen ihre Aktivitäten, Partnerschaftsinitiativen, Ideen oder Bildungsangebote. Eine Akteurin ist Sandra Mulzer. Sie ist die Eine-Welt-Promotorin der Region Oberbayern Südost. Was ihre Tätigkeit ausmacht, schilderte sie uns im Interview. Ebenso hören wir Laura Späth, Koordinatorin der kommunalen Entwicklungspolitik für die Baunach-Allianz. Die Allianz ist Mitglied in der fairen Metropolregion Nürnberg. Und zum Schluss klärt uns Ursula Blum vom Weltladen in Freising über den Kaffee Cavallo auf, der in solidarischer Landwirtschaft produziert wird.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Die Eine-Welt-Tage werden seit vielen Jahren veranstaltet vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern e.V., dem bayerischen Dachverband der Eine-Welt-AkteurInnen in Bayern. Mehr über die diesjährigen Eine-Welt-Tage erfahren wir jetzt von Dr. Alexander von Nari. Er ist im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks. Mit ihm haben wir am Samstag, 8. Juli, kurz vor Ende der Veranstaltung gesprochen.
Die bayerischen Eine-Welt-Tage sind ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo viele Produkte aus dem fairen Handel präsentiert werden und wo Ideen weitergegeben werden, um sie an den allen Orten in Bayern nachzumachen oder selber neue Ideen zu entwickeln. Austausch A, die Akteure untereinander, B, aber auch Austausch mit der Politik. Wir haben Gäste auch aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Bayerischen Landtag, teilweise einige Stadträtinnen. Und uns ist es wichtig, die Ideen, die hier zu sehen sind und die Produkte, die hier zu sehen sind, auch in den Landtag und in den Bundestag zu bringen, zum Beispiel im Bereich nachhaltiger Beschaffung.
Wer sind denn die Akteure, die hier sind? Vielleicht kann man das auch so ein bisschen kategorisieren. Was sind die dieses Mal tollen Ideen, die sich hier präsentieren und welche Produkte gibt es?
Ein großer Teil der Akteure, die ihre Produkte hier präsentieren, kommen aus dem klassischen fairen Handel. Das ist von dem klassischen Kaffee, Tee, Schokolade, diese Produkte, aber auch sehr viele Textilien. Und neuerdings hier heute ganz besonders zu sehen, zum Beispiel nachhaltige, fair gehandelte Bergschuhe. Sowas gibt es auch. Also es gibt mehrere tausend Produkte aus dem fairen Handel. Das weiß man manchmal gar nicht, wie breit der faire Handel inzwischen ist. Und da ist das, für mich war das jetzt zum Beispiel ein ganz nettes Produkt, dass man jetzt auch Bergschuhe aus fairem Handel kaufen kann. Der zweite Bereich neben dem fairen Handel sind hier die Bildungsakteure, die gehen an Schulen und in Vereine und machen, wir nennen das globales Lernen, also eine Weltthemen vertraut machen mit globalen Rahmenbedingungen, Interdependenzen, darum geht es. Man kann das auch unter dem Schlagwort Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenfassen, um eben diese Themen in Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, aber auch in Vereine zu tragen, miteinander zu diskutieren. Und wir fassen es, wenn wir unsere Tätigkeit zusammenfassen sollen, in dem einen Satz: Wir versuchen, Globalisierung zu verstehen und Globalisierung ein kleines Stück gerechter zu gestalten. Das ist der Bildungsbereich neben dem Verhandelsbereich und dann immer konkrete Ideen, wie Ausstellungen, wie ein faires Smoothie-Bike. Ich muss also selber in die Pedale treten, um mir meinen Smoothie zuzubereiten. darum geht es. Das sind auch so Eyecatcher, damit die Mitgliedsgruppen überall in Bayern auch Möglichkeiten haben, wenn sie mit ihren Themen nach draußen auf die Straße gehen. Da brauchen sie solche Ideen auch, um in die Öffentlichkeit zu gelangen.
Wie ist es denn gelaufen? Heute ist der Samstag hier an den Eine-Welt-Tagen. Gestern war auch schon ein Tag. Jetzt sind wir fast am Ende. Es ist jetzt, glaube ich, so 14 Uhr rum. Um 16 Uhr schließen die Tore. Kann man ja schon so ein erstes Fazit ziehen. Wie war es denn?
Wir sind sehr begeistert. Wir freuen uns vor allem, dass die verschiedenen Generationen auch hier hinkommen. Wir hatten gestern auch im Vorfeld der Bayerischen Eine-Welt-Tage hier am gleichen Ort ein bayernweites Fairtrade-School-Treffen. Es gibt in Bayern über 300 Fairtrade-Schools. Da kommen dann die Engagierten, also die kommen nicht klassenweise, sondern es dürfen immer nur die Engagierten kommen, mit Lehrkräften in Begleitung. Die tauschen sich hier aus, bekommen neue Ideen, haben Workshops. Das ist die eine Gruppe. Dann haben wir die Kommunen. Wir hatten gestern auch ein bayernweites Fairtrade-Town-Treffen. Auch das war sehr schön besucht. Da freuen wir uns. Bei den Schulen mussten wir tatsächlich vor 3 Wochen schon die Absagen versenden, weil wir einfach aus allen Nähten platzen. Und ansonsten hier, die Halle ist voll mit den Ausstellern, hier im Bildungsbereich ist es voll. Das ist wunderschön. Der Besuch der Politik war dieses Jahr besonders schön. Auch sehr viele waren hier anwesend. Das ist sehr gut. Die Gespräche untereinander, das kann ich heute noch nicht auswerten. Das erfahre ich erst später, was uns die Aussteller hier erzählen. Aber wir sehen natürlich, dass die Vereine miteinander kooperieren. Das heißt, da haben wir eine Partnerschaftsgruppe zum Beispiel in Malawi, die arbeitet mit denen zusammen, die für guten Humus sorgen, und plötzlich machen die zusammen ein Projekt in Malawi, was vorher gar nicht angedacht war, weil die sich plötzlich hier kennenlernen. Das sind so schöne Geschichten. Oder da ist eine Gruppe von jungen Studierenden von der Uni Augsburg, die haben ein Start-up gegründet für faire Fußballschoner. Auch die lernen plötzlich hier die Weltläden kennen, und dann schauen wir mal, was auf den Weg kommt, welcher Weltladen das Produkt dann in sein Sortiment aufnimmt. Das sind so die schönen Geschichten. Hier entsteht unheimlich viel. Und das freut uns einfach zu sehen.
Also es ist auch ein gutes Vernetzungstreffen hier. Sie haben die Politik angesprochen und es waren ja auch eine Reihe von PolitikerInnen hier. Wenn man das mal so parteipolitisch betrachtet, waren es vor allen Dingen Grüne und SPD. Sie können mich gleich verbessern. Aber ich habe jetzt keine CSU-Abgeordnete. Oh, ich muss zurücknehmen. Also es gab auch jemanden aus der CSU oder den Freien Wählern, aber sie sind in der Minderheit und die FDP war auch nicht da, oder? Kann man das so sagen, und woran liegt das?
Wir haben im Bayerischen Landtag 4 Fraktionen mit entwicklungspolitischen Sprecher, Sprecherinnen. Das ist die CSU, die Freien Wähler, die SPD und die Grünen. Die FDP hat keinen entwicklungspolitischen Sprecher. Und wir laden alle Landtagsabgeordnete zu uns ein. Gestern war, das hat sich jetzt zufällig ergeben, gestern war Bayerns eine Weltministerin, Melanie Hummel, hier. Die ist CSU, seit vielen Jahren auch regelmäßiger Gast hier. Ebenfalls regelmäßiger Gast ist die CSU-Landtagsabgeordnete Carolina Trautner. Auch der Herr Jeckel von der CSU-Landtagsfraktion war gestern da. Also gestern war irgendwie zufällig der CSU-Tag. Heute ist zufällig der SPD- und Grüne-Tag. Das kann man nicht begründen. Das ist jedes Jahr anders. Natürlich sind die Grünen mit den Themen und die SPD mit den Themen sehr häufig auch im Landtag mit unseren Themen, melden die sich zu Wort. Ob es da um nachhaltige Beschaffung geht, ob es ums Lieferkettengesetz geht oder Ähnliches. Da sind sehr häufig SPD und Grüne mit unseren Themen vertraut. Aber wir freuen uns sehr, dass Staatsministerin Melanie Hummel ist wunderbar in unseren Themen drin. Und wir haben tolle Sachen auf den Weg gebracht, wie den Bayerischen Eine-Welt-Preis, der hier gestern auch gestartet wurde. Bayerischer Eine-Welt-Preis 2024. Seit gestern kann man sich bewerben dafür. Wir haben gestern zusammen mit der Ministerin auch unser neues Handbuch Entwicklungspolitik in Bayern vorgestellt. Auch das ist gestern eröffnet worden. Wir hatten gestern Förderscheckübergabe für mehrere Projekte, die im globalen Süden unterstützt werden bei den Projekten. Also das ist ein wunderbar breites Feld. Und wir freuen uns über die überparteiliche Unterstützung. Das ist uns ganz besonders wichtig.
Was würden Sie sich denn von der bayerischen Staatsregierung noch wünschen, oder auch von Frau Hummel, die ja auch eine Weltministerin genannt wird? Wo müsste denn Bayern noch ein bisschen rangehen und richtige Weichen stellen?
Also wir haben tatsächlich dieses Jahr einen sehr schönen Fortschritt gemacht im bundesweiten Promotorenprogramm. Das wird von Bund und Ländern finanziert. Da hat auch der Freistaat Bayern kräftig mitgeholfen. Wo wir uns konkret mehr Unterstützung wünschen, das gibt in Bayern vom Bayerischen Landtag beschlossen, 2016 die sogenannten entwicklungspolitischen Leitsätze des Landtags. Und dort stehen ganz tolle Sachen drin. Zum Beispiel, der Freistaat Bayern fördert den fairen Handel. Und wir fänden es einfach toll, wenn es in bayerischen Ministerien und auch in bayerischen Behörden selbstverständlich wäre, wenn dort überall auch faire Produkte angeboten werden. Ich habe jetzt extra gesagt auch und nicht nur, sondern es muss klar sein, dass es in allen bayerischen Behörden auch fairen Kaffee, auch fairen Tee, fairen Zucker und Ähnliches gibt. aber natürlich auch Reis, Textilien. Und da kommen wir jetzt in die größeren Sachen, Arbeits- und Berufskleidung. Das heißt, die öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel vorausgehen, Vorbildcharakter der öffentlichen Hand. Und wir möchten einfach noch mehr, dass die Themen Arbeits- und Berufskleidung, jetzt denken wir mal an den Bereich Pflege, Universitätskliniken zum Beispiel, die Polizei ist auf Landesebene. Es gibt auch verschiedene andere Landesbehörden, die Arbeits- und Berufskleidung brauchen. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Da wünschen wir uns auch, dass der Landtag sein Mandat wahrnimmt und auch die Staatsregierung regelmäßig fragt, habt ihr genug gemacht? Und wenn die Staatsregierung nach Ansicht des Landtages nicht genug gemacht hat, dann müssten eigentlich alle Fraktionen tätig werden und mehr einfordern.
Passiert aber nicht. Woran liegt das? Ist das nicht so wichtig oder ist es auch eine Kostenfrage? Was sind denn da die Gründe oder warum geht es da nicht so richtig voran?
Also da müssen wir schon ehrlich sagen, die Opposition fragt regelmäßig. Und das ist halt dann manchmal schon so, wenn die Fragen von der Opposition kommen, dann will man das nicht so richtig. Und die CSU-Fraktion hat in diesem Bereich noch ein bisschen Unterstützungsbedarf nötig. Also es wäre, glaube ich, angemessen, wenn sowohl CSU als auch Freie Wähler sich noch ein bisschen mehr für die nachhaltige Beschaffung auch im Landtag einsetzen würden. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Dann warten wir mal die Landtagswahl ab, wie es da ausgeht. Nochmal zurück hier zu den Eine-Welt-Tagen. Was wir vielleicht jetzt nur ganz kurz oder Sie nur ganz kurz angesprochen haben, sind die vielen Stände, Verkaufsstände, Weltläden und wer auch immer da noch da ist. Was ist das für ein Spektrum, was da abgedeckt wird?
Also wir haben in Bayern haben wir 220 Weltläden von 900 Weltläden in Deutschland. Und diese Weltläden kommen hier hin und schauen sich die Produkte an von den Importeuren, was die Importeure aus dem kompletten globalen Süden hier so anbieten. Und dafür kommen die hier hin und schauen dann, was sie bei sich ins Sortiment aufnehmen, um es dann vor Ort überall in Bayern, von Aschaffenburg bis Freilassing, von Bayreuth und Hof bis Kempten, was sie dann dort verkaufen. Das ist das gesamte Spektrum.
Und will ich nochmal klarstellen, es ist jetzt nicht nur hier für die Expertinnen und Experten des fairen Handels gedacht, diese Messe, sondern das ist jetzt hier für alle Bürgerinnen und Bürger aus Bayern, Augsburg, München. Ich selber bin ja aus München hierher gefahren. Die können das hier anschauen. Also es ist wirklich offen für alle.
Ja. Alle Interessierten sind hier herzlich willkommen. Wir hatten auch gestern Abend hier die Musicians for a Better Life. Das ist einfach Partnerschaft mit Musik kombiniert. Einfach, dass man erzählt aus den Partnerschaftsprojekten, wie man dort lebt. Aber das, wie gesagt, mit Musik aus Brasilien, aus Tansania verknüpft. Und das ist ein gemeinsames Erlebnis gewesen. Wir haben gemeinsam getanzt hier auch. Das hat sich so ergeben. Und jeder ist herzlich willkommen. Deshalb habe ich gerade nachgeschaut. Nächstes Jahr am 12. 13. Juli hier in Augsburg im Kongress am Park.
Sagt Dr. Alexander von Nari. Er ist im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks Bayern, das seit vielen Jahren die Eine-Welt-Tage veranstaltet. Mehr Info unter www.eineweltnetzwerkbayern.de. Wir haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die dritte Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Heute geht es um die bayerischen Eine-Welt-Tage in Augsburg. Wie schon gesagt, das ist der jährliche Treffpunkt für Eine-Welt-AkteurInnen in Bayern. Dazu gehört auch die Politik und wir haben auch die Kritik von Alexander von Nari an der bayerischen Staatsregierung gehört. Und wir haben auch gehört, dass die Opposition von Grünen und SPD im Landtag aufgeschlossener bei Eine-Welt-Themen seien als CSU und Freie Wähler.
Ich stehe jetzt hier am Stand der Fraktion der SPD im Bayerischen Landtag. Vor mir steht Simone Strohmeier und sie ist die Eine-Welt-Sprecherin, ist das richtig so? Die Eine-Welt-Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Hallo Frau Strohmeier.
Hallo, grüß Gott.
Ich habe Ihnen ja schon ein bisschen zugehört, als da vorne die Präsentation war. Sie haben schon gesagt, was Ihnen wichtig ist. Vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen. Was sind so die wichtigen Eine-Welt-Themen und auch die Fairhandelsthemen der SPD im Landtag?
Genau, ich bin jetzt seit 20 Jahren Mitglied im Bayerischen Landtag und ich mache für die SPD, bin ich zum einen die Fair Trade oder die Eine-Welt-Sprecherin, aber zum anderen auch die bildungspolitische Sprecherin und da bilden sich hier wunderbare Synergien. Was mir ganz besonders wichtig ist, ist das Thema, wie kriegen wir die Eine-Welt-Bildung in unsere Schulen? Wir haben zwar in Bayern 350 Fairtrade-Schulen, aber es gibt über 3000 Schulen in Bayern. Also der Weg ist da noch ein weiter und wir wollen das in jede Schule bringen. Und wir können uns vorstellen, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass da ein Teil auch die eine Weltbildung ist und dass wir das tatsächlich dann auf alle Schulen hier in Bayern ausweiten.
Da frage ich doch gleich ganz konkret, warum ist das globale Lernen, wie es so schön heißt, dieser Begriff, noch nicht in allen Schulen, hat noch nicht in allen Schulen Fuß gefasst?
Wir leben ja in einer Zeit, in der sich so unheimlich viel verändert. Ja. Wir haben in Bayern einen unheimlich dichten Bildungskatalog, ja, was Schulen alles machen müssen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr fächerübergreifender denken. Ja. Und da wäre zum Beispiel die eine Weltbildung ein wichtiges Thema, das man auch fächerübergreifend angehen könnte. Wir müssen alle lernen, dass wir auf einer Welt leben, dass wir miteinander leben. Was kann es Schöneres geben, als das mit Kindern schon zu diskutieren? Es gibt im Übrigen auch ein wunderbares Projekt, das ist die eine Welt Kita, ja, also, dass wir bei den ganz Kleinen anfangen. Und das wäre ein Wunschprojekt. Da gibt es Gelder, die sind seit vielen Jahren eigentlich reserviert, aber immer noch nicht an dieses Projekt ausgezahlt. Und das ist auch eine Geschichte, wo wir sagen, muss die Staatsregierung jetzt endlich tätig werden und diese Gelder auszahlen.
Konnte ich auch vorhin hören, aber die Stadt Augsburg will da vorangehen und will, ich glaube, es waren 37 städtische Kitas oder 39, will da vorangehen und eine Welt Kitas einrichten. Also es geht schon, wenn man will.
Genau, wir waren ja zusammen vorhin gestanden, da hat das der Referent der Stadt Augsburg hier gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, dass das der Fall ist, wenn wir hier in Augsburg, ist meine Heimatstadt, mit positivem Beispiel vorangehen. Super.
Gehen wir doch mal hier so eine Liste ab, die hier als Plakat an der Wand hängt. Die SPD unterstützt folgende Forderungen, oder Sie auch. In bayerischen Ministerien und Behörden werden fair gehandelte Produkte angeboten. Heißt auch wohl, das ist noch nicht so. Warum nicht?
Das ist ein Riesenthema. Ja. Wir haben ja die Kantinen in allen Ministerien und wir möchten natürlich haben, dass fair gehandelte Produkte in diesen Kantinen auch angeboten werden. Das wird teilweise schon gemacht, aber gerade bei Fleischprodukten, die natürlich teurer sind, wird es weitgehend noch nicht gemacht und da müssen wir noch viel besser werden. Ich denke, es macht auch Sinn, dass wir nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern dass wir es vielleicht ein bisschen reduzieren. Ja, das tut niemand weh, das nützt vielleicht eher allen.
Nächster Punkt, der Freistaat Bayern kauft sozial und ökologisch ein. Das wird ja in den letzten Jahren heiß diskutiert, die sogenannte faire Beschaffung. Die Stadt München tut da einiges, hat sich jetzt auf den Weg gemacht, auch fair einzukaufen oder fairer einzukaufen bei Textilien und bei Computern und alles und Zubehör, alles was dazugehört. Wo steht da der Freistaat Bayern?
Oh, da können wir noch viel besser werden. Da können wir wirklich noch viel besser werden. Mich hat es heute gefreut hier auf der Messe. Da sind einige Stände da, die auch faire Berufskleidung anbieten. Ja, also gerade für den pflegerischen Bereich oder für die Feuerwehren. Also da kann der Freistaat Bayern noch vieles tun. Er muss es ja zum Beispiel bei den Feuerwehren, müssen natürlich die Feuerwehren auch entsprechend ausgestattet werden, dass sie sich das leisten können. Also da müssen wir noch viel besser werden.
Aber wenn wir da jetzt auf die bayerische Staatsregierung oder auf die bayerische Verwaltung schauen, warum ist denen das nicht wichtig genug? Unterstelle ich jetzt mal. Ist das so, Mai haben wir schon immer so gemacht? Oder könnte ja auch sein, dass es ein bisschen teurer ist? Haushaltspolitiker sind dann immer vorsichtig oder woran liegt das?
Also es liegt natürlich an vielen Dingen. Es geht letztendlich natürlich um widerstreitende Interessen. Also es gab natürlich auch bisher Leute, die irgendwie vielleicht Feuerwehrkleidung geliefert haben. Ja. Das sind widerstreitende Interessen, ganz klar. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Und es geht natürlich auch um Geld. Ja, also es muss einem einfach mehr wert sein, dass wir letztendlich fair gehandelte Projekte haben. Da ist die Staatsregierung immer mit Lippenbekenntnissen schnell dabei, aber mit der Umsetzung, ja, die lässt dann immer lange auf sich warten. Und wir als Opposition, wir schieben da gewaltig an und wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir werden bestimmt bald was erreichen.
Es wird ja auch immer wieder mal ein Tariftreue- und Vergabegesetz diskutiert. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Oh je, oh je. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied hier im Bayerischen Landtag. Ich glaube, wir haben in jeder Legislaturperiode ein- bis zweimal ein Tariftreuegesetz eingereicht. Wir sind bisher nicht durchgedrungen, aber wir bleiben dran.
Machen wir weiter in der Liste. Globales Lernen haben wir gehabt. Dann hier bayerische Wirtschaftsförderung stärkt gemeinwohlorientiertes Wirtschaften.
Ja, wir müssen da einfach die Parameter der Wirtschaftsförderung entsprechend anpassen. Das heißt, wir müssen genauer hinschauen, wen wir fördern. Und ja, das ist viel Arbeit und das müssen wir tun. Da wird noch viel zu wenig gemacht.
Letzter Punkt auf der Liste, Durchsetzung von Kinderrechten in bayerischen Ankerzentren. Was hat es damit auf sich?
Oh ja, auch ein Riesenthema. Also wenn Sie schon mal vielleicht selber in einem Ankerzentrum waren, dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass da die Kinderrechte nicht gewahrt werden. Die Kinder haben teilweise keine Kinderbetreuungsangebote, ja? Die bekommen keine Bildungsangebote. Es gibt kaum Spielecken oder Spielgeräte, kaum Freiflächen, wo sie sich austoben können. Also da fehlt es an ganz, 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 ganz viel. Da müssen wir viel, viel, viel besser werden.
Dann hoffen Sie jetzt auf die Landtagswahl.
Absolut. 8. Oktober.
Soweit Dr. Simone Strohmeier. Sie ist bildungspolitische und eine Weltsprecherin der SPD im Bayerischen Landtag. Dr. Alexander von Nari vom Eine Welt-Netzwerk Bayern hat zu Beginn der Sendung das bundesweite Eine Welt-Promotoren-Programm erwähnt, das von Bund und Freistaat finanziert wird. Was es genau damit auf sich hat, das haben wir auf den Eine Welt-Tagen in Augsburg am nächsten Stand erfahren.
Nach dem Gespräch mit Simone Strohmeier, Landtagsabgeordnete der SPD-Landtagsfraktion, bin ich jetzt weitergewandert zum Stand der Eine Welt-Promotorinnen in Bayern, gemeinsam die Eine Welt verändern. Was ist eine Weltpromotorin? Das sagt mir jetzt Sandra Mulzer. Hallo.
Hallo, ich bin die eine Weltpromotorin der Region Oberbayern Südost. Da schauen mich die Leute dann immer mit großen fragenden Augen an. Kurzum, wir sind, es ist im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wiederum in Bayern angedockt. Da werden wir koordiniert, die eine Weltarbeit nach vorne zu bringen. Das heißt, insbesondere die Nachhaltigkeitsziele, die 17 Nachhaltigkeitsziele sind die Grundlage unserer Arbeit. Und man sieht, dass sie oft nicht bekannt sind. Das ist eben meine Aufgabe, darüber zu erzählen, aufzuklären. Ich spreche zum Beispiel vor bayerischen Gemeinderäten, erkläre denen, wie man die kommunale Entwicklungspolitik verankern kann, zu Hause. Also es beginnt immer zu Hause. Eine Welt hört sich weit weg an, aber Nachhaltigkeit spielt da eben auch mit, fängt eigentlich zu Hause vor der eigenen Haustür oder auch natürlich im eigenen Haus an.
Haben Sie da schon ein konkretes Beispiel gemacht, was Sie machen? Reisen Sie da den ganzen Tag durch Ihren Bezirk oder wie schaut das aus? Oder wie zeitintensiv ist Ihre Arbeit?
Also ich bin ja so der Ansprechpartner und wie man merkt, ist ja das ganze Thema Nachhaltigkeit, fairer Handel sehr, sehr komplex. Und so werden mir immer wieder viele Fragen gestellt, gerade wenn es darum geht, wir möchten ja ein Fairtrade Town werden, wir möchten Fairtrade School werden oder eine Weltkita. Dann komme ich, erkläre die größeren Zusammenhänge, weil man engagiert sich ja nur wirklich, wenn man auch versteht, warum. Warum braucht es unsere Welt? Warum machen wir uns auf den Weg? Und da habe ich dann immer auch so Vergleichszahlen dabei, die vielen gar nicht bewusst sind. Also dass zum Beispiel 152 Länder von 193 Ländern dieser Erde Entwicklungs- und Schwellenländer sind. Und Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung. Und dass wir uns einfach auch viel globaler denken müssen. Das heißt aber nicht, dass wir regional vergessen, sondern es gibt dann eben auch die Initiative oder das Bündnis Bioregional Fair. Sprich, so ist es eben im fairen Handel, dass wir natürlich hier regionale Waren haben, die natürlich perfekt sind, aber wir ergänzen das dann eben mit diesen typischen Südprodukten. Zum Beispiel arbeite ich auch mit der Ökomodellregion, mit den Ökomodellregionen zusammen. Die machen eine regionale Brotzeitbox für die Grundschüler. Und ich habe dann gesagt, ach, tun wir doch noch eine Banane dazu. Dann haben wir auch die Welt in der Box. Und die Kinder erfahren was über die Bananen. Wir haben dann auch Workshops oder ich vermittle auch Bildungsreferenten, sodass die Kinder dann auch entsprechend informiert werden.
Muss ich nochmal nachfragen, es hört sich so an, als wären Sie rund um die Uhr beschäftigt. Ist das so?
Es könnte so sein, wenn ich ganz viel noch machen würde. Also ich hätte viel zu tun. Ich könnte wirklich jeden Tag rumreisen und erzählen oder berichten oder Kontakte herstellen. Mein Gebiet ist auch sehr groß. Also ich habe den Landkreis Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Altötting und Miesbach und bringe da aber auch die Engagierten zusammen. Also ich betreue die Weltläden auch noch und habe eben immer meine Hotline, wenn man in all diesen Bildungsmaterialien und Dingen ist wirklich oft schwer, den Anfang zu finden beim Thema Nachhaltigkeit. Und der faire Handel deckt schon mal 10 Nachhaltigkeitsziele ab. Deswegen ist er auch so gut als Einstieg eigentlich für die Kommunen. Dieses Fairtrade Towns, was sich immer sehr weit weg anhört, wieso wir Fairtrade, hatte ich zum Beispiel in Siegsdorf, da haben die Bauern gesagt, wieso denn Fairtrade? Wir sind auch da, was natürlich absolut stimmt. Und da habe ich dann mit Naturland zusammen, haben wir eben aufgeklärt, dass Naturland Fair zum Beispiel ja auch Nord- und Südprodukte mit der Berchtesgadener Milch kombiniert. Und wir sind da als, meine Region ist schon weit vorne, zum Beispiel das Agrarbündnis Berchtesgadener Land. Die haben schon vor 5 oder 10 Jahren einen Film gedreht, wo alles miteinander zusammenhängt und die haben recht.
Okay, jetzt gleich auch noch ins Bayerische übergewechselt. Das hört sich eigentlich gut an, weil es schaut so aus oder Sie hören sich so an, als wäre da wirklich Bedarf da. Sie haben viele Nachfragen, Sie haben gesagt, Sie könnten jeden Tag was machen. ist ja für den fairen Handel eigentlich ganz positiv zu bewerten. Würde ich jetzt so, wenn ich Ihnen zuhöre, sagen, das Fazit ziehen, es geht voran im fairen Handel.
Ja, so hat es sich jetzt angehört, weil, wie Sie vielleicht schon hören, es ist ja auch die Freude am Gestalten und dass wir ja auch noch die Möglichkeiten haben zu gestalten. Da ist so viel Luft nach oben. Den fairen Handel gibt es seit 50 Jahren, zum Beispiel Kaffee. Nur 6 von knapp 7, muss man immer sagen, von 100 getrunkenen Tassen Kaffee sind nur fair gehandelt. Also das haben wir in 50 Jahren geschafft. Ich hoffe, es geht in Zukunft ein bisschen schneller und sage immer, wenn alle Bundesbürger fairen Kaffee trinken würden, die Erwachsenen und die Kinder faire Schokolade essen, dann wären wir schon ein Stück weiter, dass wir eben Zukunftsperspektiven im globalen Süden schaffen.
Klar, der faire Handel ist immer noch in der Nische und da wollen Sie ihn rausholen, oder?
Absolut, nicht nur ich zum Glück, sondern eben auch, ist es ja auch Wunsch der Bauern bei Fairtrade, dass ja 50% auch den Bauern, Kleinbauern im globalen Süden Mitspracherecht und gehört. Und die haben eben auch klar gesagt, wir wollen in die Breite, das bedeutet in Discounter, in Drogeriemärkte, in Supermärkte. Also früher waren es einfach nur die Weltläden. Und das merkt man, dass das fruchtet. Und auch wenn das alles sehr komplex ist, aber es reicht eigentlich schon, auf das Fairtrade-Siegel zu achten. Natur, Land, Fair sind so die gängigen bei meinem täglichen Einkauf, wo ich halt immer hingehe. Und das ist halt mittlerweile eher ein großer Einkauf in der Woche.
Sagt Sandra Mulzer. Sie ist die eine Weltpromotorin der Region Oberbayern Südost. Mehr über das bundesweite Programm erfahren Sie unter www.eine-welt-promotoren-bayern.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die dritte Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Heute stellen wir die Bayerischen Eine-Welt-Tage in Augsburg vor, die wir am 8. Juli im Kongress am Park besucht haben. Als nächstes haben wir bei einem der Fairhandelsunternehmen vorbeigeschaut.
Ich stehe hier vor dem Stand der Bad Boys Ballfabrik und vor mir steht zum Interview bereit Robert Weber. Erste Frage, was ist die Bad Boys Ballfabrik? Man kann sich es wahrscheinlich schon denken.
Ja, also wir sind eine Ballmarke, eine Sportballmarke. Wir führen in unserem Programm Fußbälle, Handbälle und Volleybälle. Und das Ganze eben Fairtrade zertifiziert und noch dazu Bälle in kompletter Schadstofffreiheit. Also das heißt auch ökologisch saubere Bälle.
Was heißt denn Fairtrade zertifiziert? Was bedeutet das für die Produzentinnen und Produzenten in dem Land, wo sie die fertigen lassen? Das werden Sie auch gleich sagen. Was ist denn da Fairtrade ganz konkret?
Also die Bälle werden in Pakistan gefertigt, in der Stadt Sialkot im Nordosten Pakistans, wo eigentlich weltweit tatsächlich 80% aller Bälle gefertigt werden. Also wir sprechen da im Jahr von 90 bis 100 Millionen Stück Bälle, die in dieser Stadt gefertigt werden. Von sage und schreibe 730 Firmen, die dort tätig sind. Und wir haben eben als eine der nur 5 Fairtrade-zertifizierten Fabriken unseren Hersteller, die Firma Vision, die für uns die Bälle macht. Fairtrade bedeutet in dem Fall tatsächlich ein ganzes Paket, wo man jetzt nicht auf jeden Punkt eingehen kann. Das Wichtigste ist, dass die sogenannte Fairtrade-Prämie nicht an den Hersteller geht, sondern tatsächlich an die Firmengewerkschaft. Also das heißt, die Fairtrade-Prämie, das Geld überweisen wir direkt an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und aus dieser Prämie heraus entwickeln die Mitarbeiter letztendlich eigene Projekte. Also es werden Doktoren in die Firma geholt, um eine medizinische Grundversorgung zum Beispiel zu gewährleisten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fairtrade bedeutet aber außerdem, das liegt natürlich jetzt dann in der Kompetenz und im Verantwortungsbereich des Herstellers, dass man also Rentenprogramme hat, dass alle Mitarbeiterinnen krankenversichert sind. Also das heißt, da wird tatsächlich die komplette soziale Schiene eigentlich abgedeckt.
Und wie unterscheidet sich der Lohn, ich sage jetzt mal, bei konventionellen Ballproduzenten und zu Ihrem Laden Vision, haben Sie gesagt?
Genau. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt also, viele der Firmen zahlen maximal den sogenannten gesetzlichen Mindestlohn, der derzeit in Pakistan bei 95 Euro liegt, umgerechnet. Bei uns bekommen die Leute so zwischen 195 und 250 Euro. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und da sprechen wir jetzt bereits in den Höhen von einem wirklich existenzsichernden Lohn oder einem existenzsichernden Gehalt. Also dass die Leute tatsächlich ihr Leben, ihre Familie komplett ernähren können.
Und Sie haben auch gutes Verhältnis zu dem Unternehmer, zu der Firma Vision, oder gibt es da öfters mal Auseinandersetzungen und Konflikte?
Nein, also tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich immer wieder eine kleine Reklamation oder eine Lieferverzögerung, aber das sind tatsächlich Dinge, die man dann halt in einer schon sehr, sehr langjährigen Zusammenarbeit dann tatsächlich kooperativ löst. Ja. Ansonsten ist es so, dass der Hersteller mich einmal im Jahr besucht und ich ihn mindestens auch einmal im Jahr. Also man sieht sich 2 bis 3 Mal im Jahr dann auch persönlich und da werden dann auch Artikelentwicklungen und Ähnliches dann gemacht. Ja. Also ich selbst bin seit mehr als 45 Jahren in der Branche und war bisher schon also mehr als 75 Mal in Pakistan dort vor Ort in dieser Stadt.
Sie haben ja da einen direkten Kontakt. Da erübrigt sich wahrscheinlich fast die Frage nach der Lieferkette. Die wird ja seit Jahren auch angesichts des Lieferkettengesetzes heftig diskutiert und debattiert. Wie schaut denn bei Ihnen die Lieferkette aus?
Also ein Teil, dass sich eigentlich alle Firmen innerhalb des fairen Handels sehr auf die Fahne schreiben, ist also auch bei uns gegeben. Man versucht eben die Lieferkette wirklich extrem kurz zu halten. Ja? Und bei uns ist es so, dass wir nur einen Lieferanten haben, einen Hersteller haben, der für uns arbeitet, der dann wiederum als Vorlieferanten auch maximal 4, 5 Hersteller hat, also zum Beispiel ein Hersteller für ein Kunstleder oder so, sodass also die Lieferkette extrem überschaubar und damit natürlich auch sehr gut kontrollierbar ist und extrem transparent ist.
Das heißt, Sie wissen auch Bescheid über die, wie der Hersteller Vision, woher der seine Produkte hat und so weiter.
Genau. Also das wird immer offengelegt. Das ist ganz, ganz bewusst transparent. Wir können da teilweise sogar Einfluss nehmen. Und da versucht man dann auch tatsächlich regional zu bleiben. Ja? Also zum Beispiel die Fäden für die Nähmaschine oder auch für das Handnähen, auch die Farben. Das wird also alles vor Ort in Pakistan produziert.
Dann schauen wir nach Deutschland, schauen wir zu Ihrem Betrieb. Sie sitzen in Nürnberg.
Seit 6 Wochen nicht mehr. Wir sitzen jetzt inzwischen im schönen Oberfranken in der fränkischen Schweiz in Aufsess, eine kleine Gemeinde, 1000 Einwohnergemeinde, und haben jetzt da unseren Standort.
Kommen wir zum Sortiment. Was haben Sie denn alles im Angebot?
Ja, im Angebot eben Bälle für 3 Sportarten, Fußball, Handball, Volleyball. Wobei eben der Fußballbereich schon den absolut größten Bereich einnimmt, mit ca. 90% Beteiligung sozusagen am Umsatz. Und innerhalb dieses Fußballprogrammes zum Beispiel haben wir immer Bälle für den Freizeitbereich, für den Schul- und Trainingsbereich, als auch für den hochwertigen Wettkampfbereich. Also auch bei uns kostet der hochwertigste Ball 150 Euro, also vergleichbar mit einem Champions-League-Ball zum Beispiel der Firma Adidas.
Wer kauft denn die Bälle?
Also ich habe jetzt gerade schon so nebenbei ein paar Zielgruppen genannt. Also das sind Schulen natürlich, das sind in der überwiegenden Mehrzahl natürlich kleine oder mittlere Amateurvereine oder generell Amateurfußballvereine, aber natürlich auch als unser Handelspartner der klassische Weltladen, der eben ja meist ein ganzes Sortiment an fairen Artikeln dann führt.
Wenn man das so nach Prozenten aufteilt, wer kauft am meisten ein? Sind es die Schulen, sind es die Privatkunden oder wer ist das? Oder die Vereine?
Ja, also in der Mehrheit natürlich die Vereine, ja, weil während, sagen wir mal, eine Schule 3 Fußbälle kauft oder ein Weltladen 5 Fußbälle kauft, kauft natürlich ein Verein 10 Mannschaften, 15 Bälle, dann zwischen 100 und 150 Bällen pro Auftrag. Ja, also ist dann natürlich nicht so häufig, aber generell wäre die Mehrheit der Bälle schon von Vereinen gekauft.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie das da ausschaut im Deutschen Fußballbund oder in diesen verschiedenen Bundesländern in den Ebenen. Werden da bei den Spielen, bei den Pflichtspielen die Bälle vorgeschrieben, die verwendet werden müssen, und finden sich da auch Fairhandelsbälle, auch von Ihnen?
Nein, leider nicht. Also da ist es so, dass zum Beispiel in der 1. und 2. Bundesliga gibt es eben einen Einheitsball, den dann die DFL sozusagen verhandelt, und da muss man sich als Hersteller einkaufen. Also da zahlt man dann zum Beispiel, um der offizielle Spielball der Bundesliga zu sein, zahlt man für 5 Jahre in etwa 40 Millionen. Da sind wir im Augenblick noch davon entfernt, dass ein Teilbereich unseres Marketings 40 Millionen sein sollte.
Aber kriegen Sie denn vielleicht in den Amateurligen einen Fuß in die Tür?
Ja, also grundsätzlich haben wir schon den Fuß in der Tür bei den Vereinen, was die sogenannten Merchandising-Bälle oder Fanbälle betrifft. Da ist zum Beispiel der FC St. Pauli, der im Thema Nachhaltigkeit und im sozialen Bereich immer eine führende Stellung im deutschen Profifußball einnimmt. Also der FC St. Pauli, der VfB Stuttgart und Jahn Regensburg sind also drei Vereine, die bereits unsere Bälle für den Fanbereich bei uns machen lassen.
Aber gespielt wird immer noch nicht.
Gespielt wird, natürlich wird auch mit den Fanbällen gespielt, aber natürlich im Ligabetrieb, da haben natürlich nur die klassischen großen Marken wie eben ein Derby Star oder ein Adidas oder ein Puma.
Auch im Amateurfußball?
Auch im Amateurfußball, weil der Amateurfußballbereich, muss man sagen, ist immer noch ein sehr, sehr konservativer Bereich. Und da ist es halt so, dass die Leute auf die Marken bauen, die man seit 50 Jahren kennt. Ja, da hat man als Newcomer hat man schon schwerer. Ja, wobei da auch jetzt langsam auch mit einem Generationenwechsel innerhalb der Amateurvereine, dass der erste Vorsitzende, ohne jetzt dem Alter, ich wäre ja selber betroffen, nicht mehr 65 oder 75 ist, sondern jetzt vielleicht schon mit 35 einsteigt. Da hat man dann jetzt schon eine deutliche Sichtbarkeit in Richtung Nachhaltigkeit und fairer Handel und neues Interesse an diesen Themen.
Und ich vermute mal, Sie sagen jetzt, dass die Qualität zu dem herkömmlichen Ball die gleiche ist. Können Sie mir gleich noch sagen? Und wie schaut es denn preislich aus? Oft ist es ja so, dass Fairhandelsprodukte doch ein Stück weit teurer sind.
Genau. Also wir haben uns, als wir angetreten sind vor 10 Jahren, von vornherein gesagt, über das Thema Preis wollen wir nicht auch noch diskutieren mit dem Kunden. Das heißt, wir haben von vornherein unsere Modelle so angelegt, dass sie die gleichen Verkaufspreise, also die sogenannten unverbindlichen Preisempfehlungen haben, wie jetzt ein Adidas oder ein Puma oder ein Nike-Ball. Ja, also so ein Trainingsball kostet dann eben 35 Euro und die kostet bei einer Firma wie uns genauso wie bei den großen Firmen. Man muss dazu sagen, das ist damit zu erklären, dass natürlich die großen Firmen einen deutlich höheren Marketing-Prozentsatz innerhalb der internen Kalkulation haben. Ja, also bei Adidas oder Nike weiß man, dass der zwischen 15 und teilweise 17% liegt. Bei uns ist er 2,5%. Man kann das so auf einen Nenner bringen. Das, was die großen Firmen in das Marketing und Sponsoring von großen Veranstaltungen stecken, schicken wir lieber nach Pakistan zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen würde, würden Sie dem zustimmen? Es geht schrittweise aufwärts, der Fair-Trade-Ball findet immer mehr Verwendung.
Absolut.
Und Sie haben es angesprochen, lass mal noch ein paar Jahre und Jahrzehnte vergehen, dann ist der Fair-Trade-Ball etabliert, auch in den Ligen.
Was die Profiligen betrifft, haben wir natürlich keinen Einfluss, aber wir gehen mal davon aus, dass von den großen Profiklubs da die Entwicklung auch nicht Halt machen wird. Im Amateursport ist es tatsächlich schon so, dass jede zweite Anfrage schon auf der Basis beruht, dass uns der Vereinsvorsitzende sagt, die junge Elterngeneration unserer 6- bis 8-jährigen Spieler verlangt von uns eigentlich einen Fairtrade-Ball und keinen Ball mehr aus dem konventionellen Bereich.
Soweit Robert Weber von der Bad Boys Ballfabrik auf den Bayerischen Eine-Welt-Tagen in Augsburg. Die Bälle des Unternehmens haben alle das Fairtrade-Siegel. Das heißt, sowohl die Bad Boys Ballfabrik als auch das Unternehmen, das die Bälle in Pakistan fertigt, sind Fairtrade zertifiziert und werden regelmäßig überprüft, ebenso die Zulieferer. Sie haben Lora München auf der 92.4 angeschaltet und es geht weiter mit unserem Spaziergang durch die Eine-Welt-Tage in Augsburg. Jetzt geht es zum Stand der fairen Metropolregion Nürnberg.
Also mein Name ist Laura Späth, ich bin Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik für die Stadt Ebern und die Baunach-Allianz. Und wir sind Mitglied in der Metropolregion Nürnberg.
Frage ich als allererstes gleich, faire Metropolregion, was ist das überhaupt? Und auch der Begriff Metropolregion ist ja vielen, glaube ich, nicht so klar.
Die Metropolregion Nürnberg setzt sich aus verschiedenen Gemeinden um Nürnberg zusammen. Das geht bis hoch in den Norden, beispielsweise Ebern, Unterfranken, Oberfranken. Und das Ziel der fairen Metropolregion Nürnberg ist eben, die Kommunen mehr für den fairen Handel und die faire Beschaffung zu begeistern oder auch nachhaltige Beschaffung zu begeistern und auch zu unterstützen und auch eine Möglichkeit für die Vernetzung zu bieten.
Bevor wir dazu kommen, können Sie mal so ungefähr Pi mal Daumen sagen, wie viele Mitgliedsstädte und Mitgliedsgemeinden, muss nicht die genaue Zahl sein, so da mitmachen, dass man so eine Vorstellung hat, wie groß das Ganze ist?
Also ich denke, gestern hat sie gemeint, die Verantwortliche für die Metropolregion Nürnberg an die 600 oder über 600 Gemeinden. Also schon sehr groß. Es zieht sich ja bis in den Norden Bayerns hoch, die Metropolregion Nürnberg, genau.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht um den fairen Handel fördern, es geht um Vernetzung und es geht um faire Beschaffung. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen rausgreifen, wie sich das dann in der Praxis umsetzt, wie das dann ausschaut, wie Sie das versuchen voranzubringen?
Seit 2019 gibt es den Pakt für nachhaltige Beschaffung. Da sind einige der Gemeinden der Metropolregion Nürnberg eben beigetreten und die haben sich zum Ziel gesetzt, ein bestimmtes Beschaffungsvolumen fair oder nachhaltig zu beschaffen. Und jetzt wird eben jedes Jahr werden Daten erhoben und dokumentiert, wie viel die Mitgliedskommunen eben auch beschaffen. Da gehören aber jetzt nicht alle der Mitglieder der Metropolregion Nürnberg dazu. Also da sind einige Kommunen beigetreten und haben sich dann eben verpflichtet, fair zu beschaffen. Andere Punkte sind eben Good-Practice-Beispiele, die auch die Metropolregion Nürnberg oder die faire Metropolregion Nürnberg sammelt und dann an die Kommunen verteilt. Ja, damit man voneinander lernt, weil man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, genau.
Wie ist denn die Tendenz bei der fairen Beschaffung bzw. beim fairen Einkauf, also vom Einkauf von fair gehandelten Produkten? Geht das so stetig nach oben und nimmt das richtig Fahrt auf oder ist es ein schwieriges Geschäft und es geht immer nur so Schritt für Schritt, vielleicht für Sie auch zu langsam voran?
Also es geht auf jeden Fall nach oben. Ich denke, dieser Pakt für nachhaltige Beschaffung hat auch einiges dazu beigetragen, dass die Kommunen erstmal auch gucken, was überhaupt fair und nachhaltig beschafft wird, weil vielen ist es gar nicht so klar. Und es steigt stetig und das Ziel wird auch immer höher gesetzt. Also dieses Jahr ist es, denke ich, auf 10 Millionen oder so Euro an fair und nachhaltig beschafften Produkten. Aber es geht natürlich zu langsam. Es sind ja auch nicht alle Gemeinden der Metropolregion Nürnberg Mitglied in diesem Pakt. Und auch generell müsste da einiges beschleunigt werden.
Welche Produkte werden denn fair beschafft? Einfach nur ein paar Beispiele.
Ja, Textilien beispielsweise für Bauhof oder die ganzen Wasserwerk, Kläranlage ist ein großer Posten. Dann Büromaterialien, Papier, Hygienepapier. Aber auch Lebensmittel ist auch noch ein großer Punkt. Und Bälle zum Beispiel, faire Bälle. Und es kommt auch immer mehr IT, also faire Telefone und auch Computer. Das ist jetzt auch im Kommen, aber ist eben noch sehr, ja, es muss noch mehr werden auf jeden Fall, ja.
Faire Beschaffung oder fairer Einkauf ist das eine, aber auf welche Weise kann man denn noch den fairen Handel in der Metropolregion Nürnberg voranbringen?
Aktionen generell und auch durch Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bevölkerung und auch für die EntscheidungsträgerInnen, was ganz wichtig ist, wenn das so ein Zusammenspiel ist, dass sowohl die BürgerInnen, aber auch die Politik mitspielt und Wirtschaft natürlich auch.
Jetzt ist es ja so, also bei der fairen Beschaffung zumindest weiß ich, das muss ja dann letztendlich jede Gemeinde, jede Stadt selber tun. Oder gibt es da Überlegungen auch, was ja auch die Marktmacht erhöhen würde, dass sich Gemeinden und Städte in der Region zusammentun beim Einkauf?
Ja, also Überlegungen gibt es auf jeden Fall, aber es ist rechtlich gar nicht so einfach, dass sich irgendwie Kommunen zusammentun und dann eine Kommune beispielsweise den Einkauf übernimmt. Was aber durchaus jetzt auch schon passiert, dass sich Kommunen eben absprechen und dann eben ja zusammen Produkte, die eben auch gut sind, schauen, dass sie eben ja da sich austauschen. Wobei das auch wieder, man muss ja immer ausschreiben, das ist gar nicht so einfach. Deswegen macht es auch alles ein bisschen schwierig, auch bei der fairen Beschaffung. Man muss sich gut auskennen, gerade auch was Vergaben anbetrifft, wie der Nachhaltigkeitsaspekt da auch integriert werden kann. Aber es funktioniert und wenn man da einmal drin ist, dann ist es auch möglich.
Dann wechseln wir mal das Thema nicht, aber es gibt hier noch der Stand der Metropolregion Nürnberg ist nicht allein der Stand der Metropolregion Nürnberg, sondern auch der Baunach-Allianz. Was ist das denn?
Die Baunach-Allianz ist ein Verbund aus Kommunen, aus 11 Kommunen Unter- und Oberfrankens. Und wir haben uns eben zusammengeschlossen oder ja, die Kommunen haben sich zusammengeschlossen, um die Region zukunftsfähiger zu machen. Es sind eben 11 Kommunen, die eher ländlich gelegen sind und gemeinsam kann man ja mehr erreichen. Deswegen haben sie sich eben zusammengeschlossen und ein großes Thema ist eben auch fairer Handel, faire Beschaffung und das ganze Thema Entwicklungspolitik eigentlich, ja.
Können wir auch gleich mal die Politik ansprechen. Wie reagieren denn die Gemeinderäte in der Baunach-Allianz, wenn Sie jetzt daherkommen und sagen, jetzt möchte ich gerne die Fußbälle fair gehandelt kaufen? Winken da viele gleich ab und sagen, viel zu schwierig, wir machen das, was wir immer machen? Oder wie schaut es aus?
Ja, es kommt drauf an. Natürlich gibt es viel Skepsis auch. Da muss dann Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es ist schon schwierig, aber machbar. Es gibt natürlich immer in jedem Gemeinderat die eine oder andere Person, die da nicht dafür ist. Aber insgesamt ist es schon ja, durchaus möglich. Wenn es dann natürlich um größere Summen geht, dann wird eher nachgefragt. Bei Bällen ist es ja jetzt nicht so dramatisch, die Summe dann, genau.
Sie haben gesagt, die Baunach-Allianz, da haben sich viele kleinere Gemeinden zusammengeschlossen. Es wird ja oft so getragen, der Einsatz für den fairen Handel von Weltläden. Heißt es, dass da in jeder Gemeinde ein Weltladen ansässig ist? Oder von wem geht denn da der Druck und das Interesse aus, im fairen Handel aktiv zu werden?
Also wir haben einen Weltladen in der Stadt Ebern. Die Kommunen sind auch zu klein, dass jetzt jede Kommune einen Weltladen hat. Die größte Kommune, die Stadt Ebern, hat ca. 7.300 EinwohnerInnen. Genau. Und tatsächlich, es geht durchaus vom Weltladen auch aus, aber es gibt viele BürgerInnen, die auch aktiv sind, aber auch die Politik. Also der Vorsitzende der Baunach-Allianz beispielsweise ist auch der erste Bürgermeister der Stadt Ebern, Jürgen Hennemann. Er ist sehr aktiv im fairen Handel und auch die anderen Entscheidungstragenden sind durchaus, da gibt es einige, die auch den fairen Handel vorantreiben. Und ich bin eben jetzt auch das Bindeglied als Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik und treibe das auch noch mal ein bisschen voran und vernetze Zivilgesellschaft und Politik und Wirtschaft in dem Bereich auch.
Vielleicht zum Schluss noch, was hat man sich für die nächsten Zeit, nächsten Monate, auch nächsten Jahre für konkrete Ziele gesetzt?
Genau, also wir als Baunach-Allianz wollen Fairtrade-Region werden oder Fairtrade-Allianz. Das heißt, dass 2/3 der Einwohnerinnen eben in einer Fairtrade-Town leben. Und das wollen wir auf jeden Fall die nächsten Jahre erreichen. Dafür brauchen wir noch 3 bis 4 Kommunen. 2 Kommunen sind schon Fairtrade-zertifiziert. Und es gibt auch schon 3 Kommunen, die interessiert sind bzw. sich im Bewerbungsprozess befinden.
Soweit Laura Späth, Koordinatorin der kommunalen Entwicklungspolitik für die Baunach-Allianz. Die Allianz ist Mitglied in der fairen Metropolregion Nürnberg.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Zum Schluss stellen wir den Café Chavallo vor. Das ist ein Café aus Nicaragua. Hergestellt wird er im solidarischen Miteinander von ProduzentInnen und AbnehmerInnen, beziehungsweise zwischen KleinbäuerInnen und KonsumentInnen, also in solidarischer Landwirtschaft, kurz Solawi.
Das ist heute meine letzte Station hier. Ich bin jetzt fast den ganzen Tag hier auf den Eine-Welt-Tagen gewesen und ich habe jetzt gerade den Kaffee vom Weltladen Freising genossen, ein sehr guter Espresso, und vor mir sitzt jetzt Ursula Blum, die Einkäuferin vom Weltladen Freising, und die sagt mir jetzt als allererstes, was das für ein Kaffee war.
Das ist der Wir-Kaffee, das ist ein Kaffee aus solidarischer Landwirtschaft. Das heißt, die Kunden und Kundinnen können bei uns Ernteanteile kaufen. Die kaufen zum Beispiel einen Ernteanteil mit circa 4 Kilo und bekommen dann im nächsten Jahr den Ernteanteil in 2 Teillieferungen ausgeliefert.
Warum habt ihr das in euer Weltladensortiment mit aufgenommen? Was hat euch da besonders gereizt oder warum habt ihr das so gut gefunden?
Also wir finden natürlich die Idee der solidarischen Landwirtschaft ganz besonders toll, weil es bedeutet, dass die Menschen bestimmen können, wie viel Geld sie für ihren Kaffee bekommen und für ihre Ernte. Und also es bedeutet, dass 2 Parteien sind. Einmal sind die Ernteabnehmer, die dann eine ganze Ernte bekommen, und die Bauern, Bäuerinnen, die den Kaffee anbauen oder allgemein eben auch in der solidarischen Landwirtschaft anbauen, um dann die ganze Ernte, die sie erwirtschaften oder angebaut haben, an die Abnehmer abzugeben. Und es ist ein Übereinkommen, das im Voraus, im Jahr davor ausgemacht wird, wie viel Geld das die Ernte kosten soll. Also die Bäuerinnen und Bauern können den Preis bestimmen, den sie für ihre Ernte bekommen, und können errechnen, wie viel sie brauchen zum Leben.
Wie sind Sie auf den Kaffee gekommen?
Meine Vorgängerin, die Hauptamtliche, die zuvor für den Weltladen Freising gearbeitet hat. Sie hat auf einer Messe, ist sie auf Jens Klein, auf den Betreiber von Café Chavallo, aufmerksam geworden. Und Café Chavallo hat zusammen mit den Weltläden Illerlech dieses Projekt aufgebaut, weil sie einfach gesagt haben, es ist besser für die Bauern, wenn die ihren Preis selbst bestimmen können. und dann gesagt haben, lass uns doch zusammen eine Solawi gründen.
Jetzt kann man, so viel habe ich schon rausgehört, den Kaffee nicht nur im Weltladen Freising kaufen. Wo gibt es den denn überall? Gibt es ihn auch in München?
Oh, das kann ich Ihnen leider nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass sämtliche Weltläden im Illerlech, also in den Weltläden in diesem Verbund, dass sie auf jeden Fall alle diese Kaffees, diesen Wir-Kaffee verkaufen.
Sagt Ursula Blum vom Weltladen in Freising. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Spaziergangs über die Bayerischen Eine-Welt-Tage angelangt. Vom 7. bis 8. Juli präsentierten im Kongress am Park in Augsburg zahlreiche Organisationen des fairen Handels ihre neuesten Trends und Produkte. Gleichzeitig stellten AkteurInnen aus allen Eine-Welt-Bereichen ihre Aktivitäten, Partnerschaftsinitiativen, Ideen oder Bildungsangebote vor. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel können Sie am Dienstag, 26. September um 17 Uhr hören.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.